Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Ja, heute geht es um das Thema Sanierung und zwar in Highspeed sozusagen. Denn eine energetische Sanierung in 22 Werktagen, das ist das Ziel des sogenannten Sanierungssprints. Und über dieses Konzept und über die Erfahrungen mit ersten Projekten möchte ich nun mit Frank Hettler sprechen, Bereichsleiter des Marketing- und Informationsprogramms Zukunft Altbau. Hallo, Herr Hettler, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Stelitz.
Herr Hettler, ich habe es gerade gesagt, bei dem sogenannten Sanierungssprint soll eine energetische Sanierung in Rekordzeit umgesetzt werden, nämlich in 22 Werktagen. Bevor wir jetzt über konkrete Projekte sprechen, die das schon umgesetzt haben, können Sie kurz was zu dem Konzept sagen und wie Zukunft Altbau da involviert ist?
Ja, also beim Sanierungssprint geht es um ein innovatives Konzept, um vollumfängliche Modernisierung bis zum Effizienzhausstandard im Zeitraum von ungefähr einem Monat, sprich 22 Werktagen, zu absolvieren. Bisher gilt das Konzept für kleinere Gebäude und umfasst Sanierungen der Innen- und Außenflächen. Als erster ausgedacht hat sich den Begriff der Bauingenieur Ronald Meyer, der in den letzten Jahren verschiedene Projekte in Hamburg und Leipzig schon realisiert hat. Und wir haben das Thema aufgegriffen und machen das Ganze jetzt in Baden-Württemberg und wollen das da in größerer Breite mit anstoßen.
Also kleine Gebäude heißt Ein- und Zweifamilienhäuser, ne? Ist das richtig?
Genau, also es geht um Ein- und Zweifamilienhäuser. Nach Möglichkeit welche, die schon älter sind. Macht keinen Sinn, Projekte aus den 90er oder Nullerjahren da generell anzupacken. Deswegen geht es in der Regel um ältere Ein- und Zweifamilienhäuser.
Okay. Und wenn wir jetzt, also ich meine, 22 Werktage hört sich ja schon ordentlich an und ist natürlich schon mal so als Benefit klasse, so sage ich jetzt mal. Aber gibt es denn daneben auch noch weitere Benefits, weitere Vorteile, die so ein Sanierungssprint bringt?
Ja, also das Sanierungssprintkonzept räumt aus unserer Sicht mehrere grundsätzliche Hemmnisse aus dem Weg. Das kann für manche Leute so ein richtiger Befreiungsschlag sein, auch von psychischen Faktoren, weil die Leute wollen einfach keine Dauerbaustellen mit langfristiger Belästigung der Bewohner im Haus, der Nachbarn, Dreck, Lärm, alles, was da mit einhergeht. Und eine kurze Bauzeit, die sorgt eben für schnellere Ergebnisse, auf der anderen Seite auch weniger umfangreiche Nachträge. Und es gibt viel Sicherheit und man ist dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt zum kalkulierten Budget durch mit dem Ganzen und man hat eben auch weniger Übergangsprobleme. Also Stichwort, ich muss nicht lange Miete zahlen für die alte Wohnung, in der ich noch sitze, oder muss ein teures Übergangsquartier mieten. Manche Leute haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, für längere Zeit irgendwo anders hinzugehen und die können das eben dann in dieser kurzen Zeit schaffen. Natürlich gibt es auch Vorteile für die Baustelle selber. Also, dass es eben zielstrebiger, schneller für alle Beteiligten umgesetzt wird, dass dieses Glücksgefühl entsteht, was geschafft und abgeschlossen zu haben. Und ich kann mir mittelfristig auch irgendwann vorstellen, dass es dann noch mal ein Stück günstiger wird für alle Beteiligten, da ich mir gut vorstellen kann, dass, wenn die Absprachen nach der dritten gemeinsamen Baustelle verkürzt werden können, noch mehr von selber läuft. Aber ich würde jetzt andersrum auch vor der Skalierung der Sanierungssprints noch nicht davon sprechen, dass diese günstiger sind als andere Sanierungen.
Aber insgesamt letztendlich dann auch den großen Nutzen, dass Sanierungen schneller umgesetzt werden können und im Prinzip auch was in Richtung Energiesicherheit, Klimaschutz etc. dadurch bewirkt wird, ne? Kann man das auch so sagen?
Ja, also ich denke auch, es geht deutlich über den Bereich hinaus. Und wenn Sie mich da noch mal kurz ausholen lassen, ich meine, wir haben ja gar keine andere Chance, weil der Neubau wird nicht den positiven Beitrag zu den vorgegebenen Zielen, Stichwort Klimaneutralität, Gebäudesektor leisten können. Wir haben zum einen zu wenig Neubauten und wir haben zum anderen die Neubauten, die haben einen großen Materialstrom, die brauchen einfach viel Energie in der Herstellung und selbst wenn es alles Plus-Energiegebäude wären, es braucht Jahre und Jahrzehnte, bis die sich selber wieder energetisch amortisiert haben. Sprich, die Bestandsmodernisierung ist sozusagen der Schlüssel an der Stelle. Und ohne die Dekarbonisierung, aber eben auch die Verbrauchsminderung, wird es keinen Fortschritt geben. Der Bund hat die Komplettsanierung in den letzten Jahren eher so ein bisschen entwertet, hat sein Veto eingelegt bei der EPBD beim Thema Sanierungspflichten für Worst Performing Buildings, also die schlechtesten Gebäude, hat gesagt, es wird nicht gewünscht von unserer Seite, hat dann zwar einen WPB-Bonus bei der BEG-Förderung eingestellt, aber die hilft unterm Strich nicht so viel. Insgesamt gibt es einfach zu wenig Lösungsansätze für den energetisch schlechten Gebäudebestand bei vollumfänglichen Modernisierungen. Viele Leute planieren nur mit Einzelmaßnahmen und wir brauchen wieder Konzepte, die das ganze Thema insgesamt voranbringen.
Dann lassen Sie uns doch mal darüber sprechen. Das ist ja jetzt das besonders Interessante an dem Konzept, wie man denn zu solchen kürzeren Umsetzungszeiten kommt. Also, dass man irgendwie schneller saniert, das ist ja, möchte ja eigentlich jeder. Aber wie schafft man das dann in diesem Konzept? Also, was ist das Besondere an dem Konzept?
Genau, also zunächst mal muss man natürlich Akteure finden, die da mitmachen. Ich brauche jemand, der das Ganze koordiniert, einen Sanierungssprint-Koordinator, Fachleute aus dem Bereich Architektur, Bauingenieurwesen mit Bauleitungserfahrung, aber auch Sensibilität, Empathie im Umgang mit Handwerkenden, damit es gelingen kann. Und dann brauche ich eine gute Vorplanung. Ich muss einen gewissen Vorlauf haben. 3 bis 4 Monate sind es in der Regel, in der ich eben die Grundsätze richtig erfasse, dann in die Ausschreibung gehe, die Vergabe. Ich muss wissen, was ich bis wann angeschoben haben muss und was ich entscheiden muss, damit es eben insgesamt gelingen kann.
Ja, können wir ja die, also gut, Vorplanung ist entscheidend. Ich glaube, ein Punkt ist auch, dass die Gewerke gleichzeitig zum Einsatz kommen, also die Handwerker der einzelnen Gewerke gleichzeitig loslegen und nicht hintereinander, ne?
Genau, also es geht darum, dass man eben nicht wie bei einer normalen Baustelle das Ganze wie so ein Fließband betrachtet, so der eine ist fertig, dann geht es über an den anderen, sondern es geht darum, viele Gewerke gleichzeitig auf der Baustelle zu haben, die gemeinsam kooperativ da arbeiten. Das ist natürlich im ersten Moment ein bisschen schwer vorstellbar. Man denkt da zwangsläufig ein bisschen an so ein Wimmelbild. Alle sind auf einmal da tätig. Es ist furchtbar laut. Und wenn man dann noch den Begriff Sprint hört, dann hatte ich am Anfang immer so ein bisschen diese Assoziation, die Leute laufen auch noch besonders schnell. Das ist mitnichten der Fall. Es geht eben darum, die ganzen Sachen oder den ganzen Prozess komprimiert aufzuziehen, die Gewerke parallel arbeiten zu lassen. Und ja, es funktioniert in der Praxis, wenn es eben richtig gemacht wird.
Lassen Sie uns noch mal ganz konkret werden. Da kann man ja dann vielleicht auch diese einzelnen Hebel, die Sie jetzt genannt hatten, noch mal so ein bisschen sich genauer anschauen. Es gibt jetzt erste Projekte in Baden-Württemberg, die nach diesem Sanierungssprint vorgegangen sind. Könnten Sie dazu was sagen? Welche Projekte waren das und gab es da bestimmte Voraussetzungen, dass man das bei denen so machen konnte?
Genau, es sind 2 Projekte, die jetzt in Baden-Württemberg abgeschlossen wurden. Das eine fand in Esslingen-Bergheim statt und eins in Stuttgart-Bad Cannstatt ist seit wenigen Wochen jetzt abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. In Stuttgart-Plining ist noch eins am Laufen. Diese 3 Projekte, da waren wir mit dabei am Rand und haben auch weitere in der Region Stuttgart mit initiieren können. Da sind also weitere geplant und außerdem weiß ich, dass es weitere Projekte in NRW aktuell stattfinden. Wir waren in der Vergangenheit unterwegs, haben uns auch bei den ersten Sanierungssprintprojekten, die stattgefunden haben, in Hamburg vor allem und auch teilweise in Leipzig. Da waren wir einmal auf der Baustelle in Leipzig bei Ronald Mayer auf Besuch, haben uns das dort angeschaut und dort eben auch Inspirationen geholt, um dann eben in Baden-Württemberg das Ganze mit anstoßen zu können.
Genau, die jetzt die Frage noch, was hat dazu geführt, dass es, also was muss vorhanden sein, dass man so einen Sanierungssprint umsetzen kann bei einem Projekt? Also warum waren jetzt diese Projekte, die dann in Esslingen und Bad Cannstatt durchgeführt wurden, warum waren die jetzt so dazu geeignet, so einen Sanierungssprint umzusetzen?
Also es sind zum einen eben ältere Einfamilienhäuser. Sie sind sehr unterschiedlich vom Charakter her. Es sind jedes Mal sehr individuell unterschiedliche Bedingungen vorhanden. Wir hatten an der Stelle das Glück, dass wir für die ersten durchgeführten Pilotsprints in Baden-Württemberg mit dem Darius Heller von der Universität Stuttgart einen Anschieber und Projektsteuerer hatten, der auch damals schon bei der Studie zu einem der ersten Sprints in Hamburg mitgeschrieben hat. Ihn konnten wir begleiten auf den aktuellen Baustellen in der Region Stuttgart und vor dem Hintergrund, dass wir das ganze Thema eben 2026 in ganz Baden-Württemberg ausrollen wollen. Vielleicht an der Stelle noch mal kurz die Info zu dieser Studie insgesamt, also diese Hamburger Projekte, die da die Piloten auf Bundesebene waren. Und die dort entstandene Studie wurde damals von der Agora Energiewende beauftragt und gemeinsam eben mit der Uni Stuttgart, Ronald Mayer, dem IFO in Heidelberg und der DENF umgesetzt. Und mit diesen Akteuren haben wir uns unterhalten und hatten dann eben mit Darius Heller hier einen lokalen Akteur, der das Ganze mit angeschoben hat. Projektfindung war das eine Thema und das andere Thema dann eben die Akteure, die vor Ort für die Umsetzung gesorgt.
Und haben denn diese Projekte sind dann in 22 Werktagen umgesetzt worden?
Ja, also gerade in Esslingen, da hat es sehr gut funktioniert. Das war natürlich ein bisschen aufregend, dahingehend, dass es das erste Projekt war. Niemand oder man hat gewusst aus Hamburg und aus Leipzig, dass es grundsätzlich geht, war aber hier mit einem komplett neuen Setup am Start, ein neuer Sanierungskoordinator, der dann eben vor Ort das Ganze gesteuert hat, Bauleitung gemacht hat, aber eben auch im Vorfeld schon viel mit den Bauherren abgestimmt hat. Die ganzen Entscheidungen mussten getroffen werden. Und da war es am Ende so, dass es sogar minimal schneller war als diese 22 Tage, wobei es ja da unterm Strich jetzt nicht darum geht. 22 Tage ist eben die Zielgröße, um das Ganze zu schaffen. Aber dort hat es sehr gut funktioniert, die Kooperation der Beteiligten. Und auch wenn da nicht immer, was auch ganz normal ist, im Gebäudebestand alles nach Plan läuft, sprich immer da mal einen oder anderen Arbeitsschritt auch mal hinten dran hing, dann hat man es doch immer wieder geschafft, da vor den Zeitplan zu kommen. Und das hat sich also bis am Ende hin durchgezogen, was natürlich auch mit dem Zusammenhalt der ganzen Baubeteiligten, vor allem eben der ausführenden Firmen zu tun hatte, die da ein sehr gutes Verständnis füreinander entwickelt haben. Und das dann auch, hatte man ganz klar das Gefühl, dass das auch gerne gemacht haben, da zusammenzuarbeiten.
Das hatten Sie ja bei der Frage danach, was denn so die entscheidenden Faktoren bei diesem Konzept sind. Ja, gesagt, ja, man braucht also es kommt auf die Vorplanung an, man braucht optimierte Planungs- und Bauprozesse. Wie hat das denn in den konkreten Projekten ausgesehen? Also, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann darunter. Planung optimiert und Bauprozesse optimiert durchzuführen, klingt gut, aber wie sieht das konkret aus? Jetzt vielleicht mal an den Projekten gezeigt.
Also in Esslingen war das zum Beispiel so, dass dann eben der Darius Heller mit dem Sanierungssprintkoordinator zusammengesessen ist. Die haben gemeinsam einen Taktplan entwickelt und den auf Halbtagesschritte runtergebrochen. Diese Halbtagesschritte haben sie mit den Firmen abgestimmt und so, dass die sich eben alle daran halten. Das war eine der Hauptaufgaben, damit das eben klappen kann. Das haben die auch in einer Einverständniserklärung soweit unterschrieben, dass sie da mitziehen. Und der Taktplan ist schon ein sehr zentrales Element an der Stelle, damit es eben im Sprinttempo am Ende auch funktioniert. Und dann gibt es eben noch weitere Aspekte, beispielsweise sowas wie Logistik und Parken, dass man eben ein bisschen vorplant, wer wo wann in welchem Bereich tätig wird. Wobei das natürlich auch immer wieder ein Stück weit von den lokalen Bedingungen abhängig ist. Ist ja klar, wenn es ganz eng ist im Wohngebiet, ist Parken ein größeres Thema. Und wenn ein großer Garten da ist, dann sind die Logistikflächen eben nicht so ein Thema. Da muss man sich eben auch anschauen, mit was für einem Projekt man es zu tun hat.
So ein Taktplan heißt dann auch, wenn ich das richtig verstehe, dass ich tatsächlich sogar minutengenau quasi plane, wann welche Aufgabe ausgeführt wird, oder?
Ja, also minutengenau wird es mit Sicherheit nie klappen.
Ja.
Ich hatte so das Gefühl, dass diese Halbtageszeiträume eigentlich eine gute Schärfe sind, um die entsprechenden Arbeitsschritte einzuteilen. Man darf nicht vergessen, man hat es mit Handwerkenden zu tun, die sind im Bestand tätig. die können was, die sind stolz auf ihr Handwerk. Und wenn man da jemand jetzt fabrikmäßig vorschreibt, dass er um 9:32 Uhr bitte den Arbeitsschritt 27 in Form von befestige diese Schelle an dem entsprechenden Mauerwerk, wenn man das den Leuten vorgibt, der Baustelle hat mal einer gesagt, dann kann ich ja gleich in der Fabrik arbeiten. Ja, dann bin ich kein Handwerker. Und ich glaube, diese gegenseitige Wertschätzung, die ist sehr wichtig, dieses Vertrauen, was man da zueinander gewinnt, dem Handwerk die Themen zuzutrauen, trotzdem den Überblick zu behalten, die passenden Gewerke da zusammenzubringen, wo es notwendig ist, weil die Schnittstellen, die machen es immer aus auf einer Baustelle, die sorgen dafür, dass irgendwas gut funktioniert oder dass es Verzögerungen gibt. Und gerade dieses Verkürzen der Schnittstellen, die sonst immer wieder so lange dauern auf den Baustellen, das ist, glaube ich, einer der ganz großen Gewinnfaktoren von diesem Sprint. Jeder von uns kennt es, der auf Baustellen unterwegs ist. Ein Arbeitsgang ist abgeschlossen, dann heißt ja, jetzt brauche ich den anderen und dann ist der nicht sofort zur Verfügung und der ganze Baustellenstrom bricht erstmal ab. Und das gab es dort eben nicht. Dadurch, dass halt viele beteiligten Gewerke, gerade jetzt auch im Installationsbereich, zeitgleich unterwegs waren, konnte man eben immer sagen, okay, ihr macht jetzt gerade da im Obergeschoss fertig, wir machen inzwischen im Erdgeschoss die und die Lage und wenn ihr dann oben fertig seid, kommt ihr runter, zieht für uns das kurz gerade und dann können wir gleich wieder weitermachen.
Wie groß war die Überzeugungsarbeit hinsichtlich, also gegenüber der Handwerkenden? Ich kann mir vorstellen, ich meine, Sie haben es ja gerade eben so ein bisschen angedeutet. Der eine hat gesagt, da kann ich ja gleich in der Fabrik arbeiten. Also muss man da auch vielleicht mal so ein bisschen genauer dann gucken, wen man dafür einsetzt?
Ja, also das ist schon so, dass da grundsätzlich mal nicht ganz jeder geeignet ist, wobei natürlich viel auch mit der Einstellung an der Stelle zusammenhängt. Also ein Ausschlusskriterium oder was schwierig ist, ist, wenn Firmen nicht sehr leistungsfähig sind, ne? Also Ein-Mann-Unternehmen, das muss man sich schon ganz genau überlegen und kann das auch wirklich nur für so ein Randgewerk dann vielleicht mal machen. Ansonsten ist es eben wichtig, dass die Firmen leistungsfähig sind, dass auch jemand als Vertretung mal da ist. Und ja, man muss da schon auch ein bisschen überzeugen, weil das wird nicht immer gleich angenommen, aber dann eben schon. Also es ist diese Mischung aus Neugier der Handwerksunternehmen, aus Selbstchallenge, also Stichwort, was kann ich leisten, und auch ein bisschen Pioniergeist, was aus unserer Sicht die Firmen dazu gebracht hat, damit dabei zu sein. Und es ist schon lustig, da die ersten Reaktionen manchmal mitzubekommen, wenn die Leute dann erstmal sagen, ja, ich habe das auf den Tisch gekriegt und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht, ja. Oder einer hat mal gesagt, ja, er hatte so das Gefühl, da hat sich jemand von der Uni jetzt was ausgedacht und sie sollen es machen. Ja, das sind so erste Reaktionen, die man da manchmal mitbekommen hat. Und trotzdem haben die Firmen mitgemacht und ich habe das starke Gefühl, dass am Ende alle sehr zufrieden waren, dass es gut war und dass sie da dranbleiben wollen.
Man, gerade so diese parallele Arbeit ist ja wahrscheinlich relativ ungewohnt für die Handwerkenden. Denn es ist ja da nicht so selbstverständlich, von was wegzugehen, was man eigentlich sonst gewohnt ist und schon seit Jahrzehnten praktiziert.
Ja, also deswegen ist eben wichtig, dass dieser klare Taktplan im Vorfeld da ist, dann aber auch eine gewisse Flexibilität, sich auch nicht sklavisch daran zu halten. Es muss halt insgesamt immer stimmig sein. Man muss ein Verständnis füreinander mitbringen, wenn es auch mal irgendwo nicht ganz in dem Plan läuft, aber das hat gut funktioniert und dieses gegenseitige Verständnis, dass man eben miteinander arbeitet und im extremen Fall sogar mal füreinander, das ist, glaube ich, auch eine der ganz wichtigen Grundlagen, ohne die es im Sanierungssprint nicht geht. Also wenn da jemand nebeneinander oder sogar gegeneinander schafft, dann funktioniert es nicht gut. Es ist wichtig, dass alle sich da lösungsorientiert zeigen und auch mal für einen anderen irgendwo ausweichen. Natürlich bis zu einem gewissen Grad. Und das Gute ist, wenn man sich da flexibel zeigt, dann ist es ja auch toll, weil man dann gleich wieder weitermachen kann, wenn der nächste Arbeitsschritt gleich wieder absolviert ist. Gerade im Innenausbau ist es ja doch durchaus gang und gäbe. Und wenn die dann eben sehen, was dann abends nach einem Tag oder sogar nach einer Woche alles entstehen kann, dann macht es den Firmen eben auch wieder Spaß auf der Baustelle, weil man eben was voranbringt und es keine Dauerbaustelle über Monate ist.
Spaß ist ein gutes Stichwort. In den Pressemeldungen liest man da auch immer wieder, da wird immer so eine besondere positive Atmosphäre hervorgehoben, die auf den Baustellen da geherrscht hat. Also man spricht dann auch, oder es wurde dann erwähnt, gemeinsames Mittagessen etc. Welche Rolle spielt das, also dass man tatsächlich auch und dann auch von Bauherrenseite im Prinzip so ein positiv da herangeht? Also wie wichtig ist diese Gesamtatmosphäre, die da auf der Baustelle dann herrscht?
Ja, die ist natürlich sehr wichtig. Also man kann das, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, wenn so eine Baustelle einfach mal läuft, ne? Also wenn man sieht, die Beteiligten, die sich ja jetzt auch nicht alle schon vorher kannten, manche schon, dadurch, dass es eben regionale Handwerker sind, kennen manche von denen sich schon untereinander. Aber da ist dann im ersten Moment noch so ein bisschen Misstrauen manchmal da. Und wenn man dann aber sieht, funktioniert, die anderen nehmen Rücksicht auf einen und man kann dieses Gelingen dann sehen, dann ist es eine gute Sache. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass da alle mitziehen, eben auch die Bauherrschaft mitzieht. Sie haben jetzt gerade angesprochen, dieses gemeinsame Mittagessen, dem kommt aus meiner Sicht eine große Schlüsselrolle zu. Insofern, dass halt die Leute gemeinsam am Tisch sitzen. Mittagessen muss jeder ein Stück weit, aber wenn sie das sonst immer separat unter ihrer Kollegenschaft machen, da sitzen sie halt alle gemeinsam an einem Tisch. Und natürlich geht es dann am Rande eben auch darum, ja, seid ihr da drüben schon fertig? Können wir da heute Mittag bis um 2 rein? Ja, alles klar, kein Problem. Und so wird halt in so kleinen Sätzen oft ganz viel abgeräumt, was halt sonst umfangreiche Besprechungsaufwände nach sich zieht oder wo man eben verschiedene Nachrichten aneinander zuschicken muss. Und das wird da eben ganz gut gerade während dieser Mittagspause realisiert. Außerdem wächst eben noch das Verständnis, man spricht miteinander, nicht übereinander. Man merkt, dass die andere Firma auch gute Ideen, gute Ansätze hat. Womöglich lernt man noch was voneinander. Das ist also wirklich eine gute Arbeitsatmosphäre und da gehört eben dieses Mittagessen ein Stück weit als zentraler Punkt dazu.
Okay. Und es muss oder braucht einen Sanierungscoach, der das Ganze koordiniert, ne? Wie können Sie diese Rolle noch mal ein bisschen beschreiben?
Ja, also man kennt es ja, wenn jetzt ein Laie versucht, Bauleitung zu
Ja,
machen, als
ja.
Privatmensch, der eben sein Haus sanieren möchte und sagt, ja, Bauleitung, das mache ich schon. Ja. Dann funktioniert es halt anders auf der Baustelle, wie wenn man einen professionellen Bauleiter hat. Dann wird es halt koordiniert, dann gibt es einen Fachverstand, dann gibt es jemanden, den man fragen kann, dann gibt es jemanden, der das Ganze in der Hand hat, der dann auch eine Verantwortung hat und das Ganze zuverlässig steuern kann. Und letztendlich ist es aber so, dass es beim Sanierungssprint-Koordinator ein Stück weit drüber rausgeht, über diese alleinige Bauleitung. Es geht eben auch darum, die Bauherrschaft mitzunehmen, die Bedürfnisse der Bauherrschaft im Vorfeld abzufragen, das Ganze zu übersetzen in entsprechende Ausschreibungen, dann die Vergaben mit den Handwerkern zu machen und da eben auch so ein Team draus zu formen. Deswegen, ich habe eingangs mal gesagt, man muss da ein Stück weit empathisch auch fähig sein, so ein Team hinzubekommen, damit es dann in dieser kurzen Zeit gelingen kann.
Welche Rolle hat eigentlich die Digitalisierung, also die Nutzung von digitalen Tools gespielt oder spielt die in dem Konzept?
Also in unseren Baustellenbeispielen, die wir jetzt hier mitbegleitet haben, da war es gar keine so eine wesentliche. Also es ist nicht entscheidend an der Stelle, ob man da jetzt mit einem guten 3D-Aufmaß ins Projekt kommt. Die Gebäude wurden auch nicht irgendwie von Drohnen vermessen und der Datenaustausch lief eigentlich auf eher konventionellen Wegen per Mail und Telefon ab. Da kann man sicher noch weiter optimieren, aber das ist jetzt keine Grundvoraussetzung, dass so ein Sanierungssprint gelingen kann.
Das ist interessant zu wissen, weil ich gedacht habe, gerade wenn man das so eine genaue oder bessere Planung braucht, optimiertere Prozesse, dass da Digitalisierung vielleicht dann und digitale Tools schon besonders wichtig sind für das, aber das ist offensichtlich gar nicht so der entscheidende Faktor.
Also natürlich wird schon mit dem Computer gearbeitet, aber
Ja.
auch der Taktplan am Ende online im Halbstundenrhythmus fortgeschrieben wird und oder ob der dann mal einmal die Woche angepasst und per Mail wieder allen zukommt, ist jetzt für das Gelingen des Sprints insgesamt keine entscheidende Grundlage.
Wenn Sie sich jetzt so Ihre Erfahrungen anschauen aus den bisherigen Projekten, was sind denn da so aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen gewesen?
Also die größten Herausforderungen sind mit Sicherheit eben die Beteiligten zu finden, dass das klappt, dass die alle da sind, dass sie dabei sind. Fängt eben an bei der Bauherrschaft, wobei ich das Gefühl habe, dass man Bauherren noch am leichtesten kriegt. Schwieriger ist es eben mit den Koordinatoren und den ausführenden Firmen. Da arbeiten wir jetzt auch dran, fürs nächste Jahr das in größerer Breite anzustoßen. Ansonsten sieht man, dass es funktioniert, dass es eben wichtig ist, den Zusammenhalt hinzubekommen. Und wenn es dann am Ende gelungen ist und alle Beteiligten von Eigentümerinnen, Eigentümer bis hin zu Handwerkenden und auch Sanierungssprint sehr zufrieden sind, dann war es eine gute Sache. Und ich habe eben das Gefühl, dass so ein Konzept auch noch für eine größere Verbreitung taugt und setze mich daher gern mit meinem Team für eine größere Reichweite an der Stelle ein.
Auf den Punkt kommen wir gerne noch zum Schluss. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie geht man denn mit ungeplanten Situationen um, die ja auf einer Baustelle immer wieder vorkommen können? Bei einem Konzept, das ja so sehr auf einem strikten Bauzeitenplan oder einem Taktplan basiert, wie geht man denn damit Situationen, wie gesagt, um, die immer wieder mal passieren können, die eben ungeplant sind?
Also diese Überraschungen vor Ort, die sollte man natürlich so gut es irgendwie geht im Vorfeld minimieren. Deswegen braucht man auch eine Weile Vorlauf bei solchen Projekten. Man braucht im Vorfeld ein gutes Management. Da gehört auch mal dazu, dass man teilweise schon mal in den Abbruch geht zu Themen wie Bausubstanz auf Schadstoffe überprüfen oder sowas. Das gerne schon mal ins Vorfeld zu übernehmen, damit man eben solche Erkenntnisse, wenn die da sind, schon in den Sanierungssprint mit aufgenommen werden kann und dann eben nicht mehr als Überraschung auftreten. Und dann ist es aber letztendlich so, irgendwas kommt immer raus, mit dem man nicht gerechnet hat. Dann gilt es, die entsprechenden Beteiligten vor Ort gemeinsam in ein Gespräch zu bringen. Unser Sanierungssprint-Koordinator, unser Erfahrener, der Herr Steffler, der hat immer gesagt, wenn dann was auftaucht, dann frage ich eben die entsprechenden Firmen an, nehmen wir die dazu und dann diskutieren wir das gemeinsam, was man da für eine Lösung finden kann. Und ich kann auch nicht immer gleich eine Lösung liefern. Da bin ich auch oft eben auch auf die Expertise der Fachleute angewiesen und meistens im Dreier-, Vierer-Gespräch findet man dann auch ganz guten Lösungen, weil es sind ja alles Praktiker, die wissen ja, wie es geht, die haben viel Erfahrung und kriegen dann auch immer eine gute Variante raus, die dann zum Weiterarbeiten oder das Weiterarbeiten ermöglicht an der Stelle.
Sind denn in den Projekten Dinge aufgetaucht, wo die Beteiligten jetzt vielleicht sagen würden, beim nächsten Mal würden wir das anders machen?
Ja, also mit Sicherheit gibt es nach jedem Projekt Learnings, sage ich mal.
Ja.
Also mir fällt da jetzt konkret ein Beispiel ein, Stichwort Vorfertigung der Fensterbretter, also mit den Öffnungsausschnitten und der Breite der Fensterbretter, Einpassung ins Wärmedämmverbundsystem und so. Das hat häufig nicht so optimal gepasst, aber dann muss man sich gemeinsam eine Methode überlegen, wie man entweder diese Anpassung dann gut vornehmen kann oder man kommt halt auf die Idee, diese Fensterbretter dann vielleicht doch etwas später, in Klammer aber trotzdem noch rechtzeitig so zu bestellen, dass sie dann von der Breite her passen und aber dann eben gleich richtig ins Wärmedämmverbundsystem eingebaut werden können und dass man da eben nicht von Hand großartig nacharbeiten muss. Aber ich meine, wir sind auf dem Bau, dass da irgendwo bei jeder Baustelle, die ja immer individuell ist, auch irgendwo mal was auftaucht. Das ist ganz normal und da muss man eben schauen, wie man gute, praktikable Lösungen findet, um dann weiter im Sprint fortfahren zu können. Und das ist auf der anderen Seite dann auch das Gute. Zum einen haben sich alle verpflichtet, lösungsorientiert zu agieren. Ja, keiner sagt von sich aus, ja, da höre ich jetzt erstmal auf, ja, sondern alle wissen, es muss weitergehen. Wir müssen jetzt schnell eine Lösung finden. Und das führt dann eben aber auch zu so einem positiven Denken und nicht zu diesem Bremsen, was halt vielen Baubeteiligten eben auch das Ganze so ein bisschen vermiest, sondern eben zu dieser positiven Arbeitsatmosphäre, dass man immer weiter nach vorne denkt.
Also eine Message, die jetzt aus dem, was Sie sagen, jetzt für mich gleich mal so spontan hängen bleibt, ist, man muss zum einen sehr wohl auf die Auswahl der aller Beteiligten achten, weil nämlich von allen im Prinzip man ja so ein Commitment braucht. Also sonst wir sind jetzt alle diesem, fühlen uns jetzt alle diesem Ziel verpflichtet und arbeiten da zusammen und Hand in Hand, um das zu erreichen, ne? Also das ist, glaube ich, schon so das, was über allem steht.
Ja, also das ist sehr wichtig, wenn da jemand kommt und sagt, ich brauche immer eine leere Baustelle und wenn ich komme, müssen alle Platz machen und ich kann das nicht, wenn da im Nebenraum jemand was anderes tut, dann ist das natürlich fehl am Platz. Also das muss man im Vorfeld abstimmen, wobei sich solche Unternehmen dann von selber wahrscheinlich gar nicht melden würden. Trotzdem ist es ja auch so, dass beispielsweise Bauherrschaften dann mit entsprechenden Verbindungen mit Firmen ankommen und sagen, sie haben eine persönliche Beziehung zur Firma Firma A, B, C und hätten die gerne mit dabei auf der Baustelle. Mit denen muss man dann sprechen, muss schauen, ob das passt, ob das geeignet ist. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, das dann auch im Vorfeld so rauszufühlen und zu sagen, ich glaube, mit der Firma sind wir da an der richtigen Adresse und da funktioniert es dann auch. Und da gehört natürlich auch ein Stück weit Erfahrung dazu. Also wer jetzt noch keine Erfahrung mit Vergaben und Bauleitung hat, da besteht das hohe Risiko, dass das dann eben nicht die richtige Gruppe ist, die da zusammen ist und dass es dann eben auch mal schief gehen kann.
Gibt es denn jetzt Projekte, die noch weiter als nächstes geplant sind?
Ja, also es gibt mehrere jetzt hier in der Region Stuttgart, die jetzt so ein bisschen in der Pipeline stecken und eins soll auch noch diesen Monat gestartet werden. Und unser Interesse ist dran, dass wir das eben nochmal weiter bekommen, dass wir es eben über die Region Stuttgart in ganz Baden-Württemberg zumindest mal verbreitet bekommen. Und ja, da haben wir uns auch schon ein paar Dinge überlegt. Wir haben in Baden-Württemberg ja die glückliche Situation, dass wir in jedem Landkreis regionale Energieagenturen mit dabei haben. Und da gibt es auch schon einige aktive Bodenseeregionen im Schwarzwald, auch hier im Großraum Stuttgart Richtung Ludwigsburg, die sich bereits bei dem Thema engagieren. Und die wollen wir dann im Hinblick auf 2026 nochmal, mit denen gemeinsam wollen wir da weitere Projekte anstoßen und das Ganze mehr in die Breite bekommen.
Was kann man denn tun, wenn jetzt jemand, der diesen Podcast hört und jetzt auch Interesse an einem Sanierungssprint hat, was kann man denn den Leuten sagen, wie sie sich auch selbst, ja, sage ich mal, jetzt entsprechende Projekte anstoßen können oder aktiv werden können?
In Baden-Württemberg ist es relativ einfach. Da kann man sich einfach bei uns melden auf der Website www.zukunftaltbau.de/sanierungssprint. Da gibt es die Möglichkeit, sich einzutragen, egal als Bauherrschaft, als Handwerksunternehmen oder natürlich gerne auch als Sanierungssprint-Koordinator. In anderen Bundesländern, NRW, weiß ich, sind die Kollegen von Energy for Climate unterwegs. Da kann man sich mit denen verknüpfen. In der Region Leipzig ist Ronald Meyer eine gute lokale Adresse, der aber auch Online-Schulungen zum Thema gibt. Und ansonsten ist die nächste Option, mit der eigenen Landesenergieagentur mal Kontakt aufzunehmen, Interesse zu bekunden und wenn man sich zutraut, auch eigene kleine Netzwerke zu gründen und im gemeinsamen Verbund zu agieren und so einen Sanierungssprint zu starten.
Okay, den Link zum Sanierungssprint, den Sie jetzt gerade genannt haben, den werden wir auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Ich werde jetzt noch eine letzte Frage, und zwar, weil Sie jetzt das Thema Koordinator angesprochen haben. Also das ist dann dieser Sanierungscoach, glaube ich, über den wir gesprochen hatten. Ist das auch eine Möglichkeit, auch für Energieberatende, sich in diese Richtung ausbilden zu lassen?
Ja, vor allem für die, die halt Erfahrung mit Bauleitung haben. Das ist also Grundvoraussetzung. Alle anderen sollten vielleicht lieber dann beim Fachgewerk Energieberatung bleiben und können auch in dem Rahmen natürlich bei einem Sanierungssprint teilnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn Energieberatende mit fachlichem Hintergrund Architektur, Ingenieurwesen, Erfahrung bei der Bauleitung Sanierungssprint für sich entdecken und da gerne mit uns in Baden-Württemberg oder eben mit den anderen Kollegen in Verbindung treten, weil man da natürlich noch mal mehr große CO2-Einsparungen direkt erreichen kann in umgesetzten Projekten und nicht nur in theoretischen Dokumenten arbeitet. Und ja, ich denke auch, dass man da, was die baulichen Entwicklungen betrifft, auch mal gutes Geld damit verdienen kann.
Gut, ja, also energetische Sanierung in 22 Werktagen klingt auf jeden Fall spannend und ist, wie gesagt, auch für Energieberatende wohl ein weiteres Betätigungsfeld. Herr Hettler, ich bedanke mich für die spannenden Einblicke in die Sanierungssprint-Projekte. Vielen Dank dafür.
Danke, Herr Strelitz. Es hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich und ja, ich wünsche Ihnen weiter gutes Gelingen bei diesem spannenden Konzept. Genau. Ja, vielen
Dankeschön.
Dank nochmal für das Gespräch. Das war die 38. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um den Sanierungssprint und die konkreten Projekte dazu ging. Mein Name ist Markus Strelitz. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Und wie immer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch wieder über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.